In dieser Folge sprechen wir mit einer Betroffenen über sexualisierte Gewalt. Auch werden Suizid und Suizidgedanken in kurzen Auszügen thematisiert. Dies kann traumatisierend, retraumatisierend oder verletzend sein. Wer das nicht hören möchte, schaltet jetzt ab.
Talk.
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 Fishers
Talk.
Was ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Zur sexualisierten Gewalt zählen unter anderem Belästigung, Nötigung, Vergewaltigung und weitere Straftaten. Sexuelle Belästigung kann von Anstarren bis zu sexualisierten körperlichen Übergriffen gehen, egal ob im Internet, am Arbeitsplatz oder wenn man draußen unterwegs ist. Sexuelle Nötigung ist, wenn eine Person gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen oder zum Anschauen oder Erstellen von pornografischem Material gezwungen wird. Vergewaltigung ist nach Artikel 36 des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt das nicht einverständliche, sexuell bestimmte Eindringen in den Körper einer anderen Person. Egal welche Art von sexueller Gewalt der oder die Betroffene erfährt, es wird immer in die Intimsphäre einer anderen Person gegen ihren Willen eingegriffen. Dabei steht für den Täter oftmals nicht die sexuelle Handlung im Vordergrund. Sie ist nur Mittel zum Zweck, um dem Täter ein Gefühl von Dominanz zu geben.
Ungeachtet des Geschlechts kann jeder gleichermaßen Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Studien zeigen jedoch, dass die meisten Betroffenen weiblich sind. Nach einer EU-Studie aus dem Jahre 2014 wird jede dritte Frau im Erwachsenenalter Betroffene von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. In Deutschland haben 35% der Bevölkerung seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal sexualisierte oder körperliche Gewalt erfahren. Laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von 2004 zeigt, dass fast jede siebte Frau in Deutschland vergewaltigt oder sexuell genötigt wird. Da die Studie von 2004 ist, sind die Zahlen also leider etwas veraltet. ExpertInnen gehen aber davon aus, dass sie sich nicht verbessert haben. Sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und sexualisierte Gewalt im Generellen ist also weiter verbreitet, als viele von uns denken. Ein weiterer schockierender Fakt ist, dass laut der bereits erwähnten EU-Studie, die wir außerdem in den Shownotes verlinken, 77% der Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, ihren Täter kennen, da dieser aus dem eigenen Umfeld stammt. Nicht selten findet außerdem das sogenannte Victim Blaming statt und die Schuld wird nicht beim Täter, sondern bei den Betroffenen gesucht.
Dies mag unter anderem auch ein Grund sein, warum die wenigsten darüber sprechen oder Anzeige erstatten. Doch diese hohe Dunkelziffer kommt vermutlich hauptsächlich daher, dass sexualisierte Gewalt in all seinen Formen nach wie vor tabuisiert wird und mit sehr großer Scham behaftet ist. In unserer Gesellschaft bringt man Betroffenen von sexualisierter Gewalt häufig Unverständnis, Missverständnis und Unglauben entgegen. Die Tat wird häufig verharmlost und der Täter oder die Täterin in Schutz genommen. Viele rechnen sich auch nur geringe Erfolgschancen aus oder wissen nicht recht, an wen sie sich wenden können. So viele Betroffene, wie es in Deutschland gibt, muss es auch den Raum einnehmen und das ist nicht der Fall.
Und um einen von vielen wichtigen Schritten zu machen, haben wir uns dazu entschieden, das Schweigen zu brechen, der Tabuisierung entgegenzuwirken und uns dazu einen Gast eingeladen. Wir, das sind Carlotta Ellegast und Carina Witzel, beides Masterstudentinnen an der HTWG Konstanz. Unser Gast, Nina Fuchs, war selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt und setzt sich heute mit ihrem Verein K.O. Kein Opfer für die Enttabuisierung und Prävention von sexualisierter Gewalt politisch und gesellschaftlich ein. Ich freue mich unheimlich, dass du dir die Zeit genommen hast, Nina. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
Hi, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen über dieses so wichtige Thema sprechen.
Ich habe es gerade schon angekündigt, du bist selbst Betroffene. Möchtest du uns direkt deine Geschichte erzählen?
Ja, gerne, weil diese Geschichte ja auch wirklich sehr, sehr nachhaltig ja auch mein Leben einfach geprägt hat und ich heute ja wirklich ein komplett anderes Leben auch führe als vor 8 Jahren, als das passiert ist. Das war im April 2013. Ich war an dem Abend mit einer Gruppe Freunde feiern in einem Münchner Club. Und diese Freunde sind dann schon früher nach Hause gegangen, weil die am nächsten Tag alle arbeiten mussten. Es war ein Donnerstagabend. Ich hatte frei am Freitag. Ich wollte eigentlich super gerne auch noch länger bleiben. Und ja, habe dann auf dem Nachhauseweg, als quasi die Gruppe und ich weggegangen sind aus dem Club, habe ich jemanden noch kennengelernt, bin mit dem ins Gespräch gekommen, habe mit dem irgendwie eine Zigarette geraucht und der hat mir dann gesagt, er ist gerade auf dem Weg in diesen Club, wo ich gerade herkam. Und dann habe ich mich quasi entschieden, mit ihm da wieder hinzugehen. Und der hat mir dann da auch ein paar Leute noch vorgestellt und da wurden mir auch irgendwie Getränke ausgegeben und dann gibt's einen ganz, ganz krassen Cut. Und so im Nachhinein habe ich das mal so versucht zu rekonstruieren. Also es muss irgendwie so 1,5 bis 2 Stunden sein, die mir wirklich komplett fehlen. Und wo auch bis heute kein einziges Fitzelchen an Erinnerung irgendwie zurückgekommen ist. Und meine nächste Erinnerung ist dann wirklich in der Mitte von der Vergewaltigung quasi, also in so einem Gebüsch, in dem Park gegenüber von dem Club, am Boden im Dreck, mit 2 wildfremden Männern, die ich noch nie zuvor in meinem Leben irgendwie gesehen habe. Und der eine von denen hat mich eben da vergewaltigt. Und also ich glaube, dass man sich das nicht wirklich vorstellen kann, wie sich sowas anfühlt. Ich versuche es immer ein bisschen so zu erklären. Es ist so, als ob man schläft und dann wacht man auf und ist in dieser Situation. Und es ist halt unfassbar verstörend. Man hat 1 Million Fragezeichen im Kopf, keine einzige Antwort. Man hat keinen blassen Schimmer, wie man in diese Situation geraten ist, wer diese Männer sind. Und ich war dann in dem Moment auch so überfordert auch mit der Situation, dass es eigentlich dazu geführt hat, dass ich wie in so einer Art Schockstarre auch war. Also ich war überhaupt nicht in der Lage, mich da irgendwie jetzt draus zu befreien oder irgendwie dafür zu sorgen, dass das aufhört. Es sind auch sogar Leute auch gekommen und haben gefragt, ob alles okay ist. Und ich war einfach nicht in der Lage, denen zu sagen, dass nichts okay ist. Und auch meine Erinnerung ist nicht so, wenn man jetzt aufwacht und total hellwach ist und klar ist, sondern ich habe nur sehr einzelne Sequenzen, einzelne Bilder, alles ist sehr verschwommen. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, wie das dann zu Ende ging. Und irgendwann bin ich dann, auf alle Fälle saß ich in der Tram und habe da auch schon geheult und mir ging es halt einfach ultra schlecht, weil ich einfach so gespürt habe, so irgendwas ist so gravierend schief gelaufen und ich hatte aber überhaupt keine Erklärung, was irgendwie passiert war an dem Abend und ich habe mich auch in dem Moment ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnert, dass meine Freunde früher nach Hause sind, dass ich auch selber mal auf dem Nachhauseweg war und das ist wirklich so ein ganz krasses Anzeichen auch für K.O.-Tropfen, dass man nämlich rückwirkend, bevor man die überhaupt bekommen hat, schon Erinnerungslücken bekommt. Und rausgefunden habe ich das eigentlich auch erst am nächsten Morgen. Da habe ich nämlich, ich konnte nur ganz, ganz kurz schlafen, nur sehr wenige Stunden, weil ich einfach dieses dringende Bedürfnis hatte, herauszufinden, was an diesem Abend passiert ist. Und dann habe ich einer aus dieser Gruppe, den kannte ich halt ein bisschen besser, mit dem hatte ich viel zu tun in der Zeit. Und es ist auch der Schwager meiner Schwester. Den habe ich dann kontaktiert und meine erste Frage war, wann seid ihr denn nach Hause? Weil ich irgendwie dachte halt so, die sind irgendwie gegangen und ich bin geblieben oder man versucht dann immer irgendwie so, sich eine Geschichte halt zusammenzureimen, weil das Gehirn ganz schlecht drauf klarkommt, so viel nicht irgendwie wissen zu können und so viele Löcher da zu haben. Und dann war er halt super verwirrt und meinte so, hä, wir sind doch alle zusammen nach Hause, also du auch. Und dann erst so kamen langsam diese einzelnen, auch sehr einzelne Bilder wieder zurück, an dieses kurze Stück Heimweg, an dieses Kennenlernen von dieser anderen Person und aber so total verschwommen, wirklich so, wie man das kennt, in einem krassen Vollrausch, wenn man so nur noch diesen Tunnelblick hat und alles verschwimmt und man ist, fühlt sich so, als wäre man kurz vorm Koma. So war dann meine Erinnerung und dann sagt er halt so zu mir, also als wir uns verabschiedet haben, warst du irgendwie leicht angetrunken. Du konntest ganz normal sprechen, dich hier prima artikulieren. Ich habe dir noch hinterher geguckt, du bist kerzengerade gelaufen. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo wir beide festgestellt haben, so fuck, das müssen K.O.-Tropfen gewesen sein, weil es das mit Alkohol tatsächlich nicht gibt. Also entweder deine Erinnerung ist so, dann warst du halt auch kurz vorm Koma und Sturz besoffen. Aber wenn du irgendwie leicht angetrunken bist, noch irgendwelche Gespräche und sowas führst, dann erinnerst du dich auch daran. Und ich habe viele Geschichten auch dann später erfahren von anderen, die sich auch gar nicht sicher waren, große Zweifel hatten, ob sie halt einfach dass ein Abend war, wo sie mal Alkohol sehr schlecht vertragen haben. Und wenn dann aber halt auch solche Geschichten kamen, wo dann auch wie bei mir dieses große Glück einfach da war, dass eine andere Person dabei war, die das dann aufklären konnte im Nachhinein. Bei einer Freundin von mir, da hat dann die Schwester ihr am nächsten Tag über Menschen, die sie gesagt hat, die kennt sie nicht, die hat sie noch nie gesehen, hat ihre Schwester ihr gesagt, dass sie eine Stunde mit denen diskutiert hatte am Vorabend so. Und das sind einfach, das sind die Momente, wo man einfach Alkohol ausschließen kann.
Konntest du das in dem Moment dann auch wirklich ausschließen oder warst du dir dann selbst immer noch unsicher?
Also nach dieser, nach diesem ersten Gespräch mit dem Kumpel von mir und ich einfach festgestellt habe, also die Realität, die er schildert und die Realität, die in meinem Kopf ist, die passen 0,0 zusammen, da ist eine Riesendiskrepanz, hatte ich keine Zweifel mehr, weil ich war viel feiern, ich kenne Alkohol, ich weiß einfach, wie das wirkt, wie sich das anfühlt und sowas gibt's nicht mit Alkohol. Und das war für mich wirklich sehr wertvoll, seine Perspektive zu haben, weil ohne die hätte ich bis an mein Lebensende das ja nie gewusst. So. Und dann war halt auch klar, okay, K.O.-Tropfen, dann ist das halt auch einfach wirklich eine Vergewaltigung, die da passiert ist. Dann hat er schon sofort gesagt, ja, du musst zur Polizei. Meine erste Reaktion war, nein, auf gar keinen Fall. Ich hatte zwei Gründe, warum ich nicht zur Polizei wollte. Das eine war, dass ich mich so schlecht gefühlt habe, und zwar psychisch und körperlich. Also ich stand komplett neben mir. Ich habe mich echt gefühlt wie in so einen Nebel gepackt. Ich war überhaupt nicht irgendwie handlungsfähig, zurechnungsfähig, irgendwas. Also ich war auch nicht ich selber an dem Tag und hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Mir ging's richtig elend. Ich war echt wie so ein Häufchen elend. Und ich habe überhaupt nicht gesehen, dass ich auch nur irgendwie die Kraft und die Kapazitäten aufbringen kann, mich halt so einer krass unangenehmen Situation auszusetzen, wie so eine Befragung bei der Polizei und eine Untersuchung bei der Rechtsmedizin. Das war der eine Grund. Und der andere Grund ist das Thema Schuldgefühle, was leider super krass verbreitet ist bei eigentlich so gut wie allen Betroffenen von sexualisierter Gewalt. Hat sehr viele Ursachen. Ich habe mich auch schon sehr intensiv mit dem Thema Schuldgefühle auch auseinandergesetzt. Ein Punkt, ein sehr wichtiger Punkt ist auch das, was man so kennt unter dem Begriff Victim Blaming, dass halt auch wirklich von Seiten der Polizei, von Seiten der Justiz, von Seiten der Gesellschaft und wenn man Pech hat, sogar vom eigenen Umfeld und der eigenen Familie immer die Verantwortung und die Schuld zugeschoben wird und man natürlich ja immer irgendwie einen Ansatzpunkt findet, wo man sagen kann, hätte ich dieses und jenes nicht gemacht, wäre es nicht passiert. Also in meinem Fall jetzt konkret bei dieser Geschichte, wäre ich einfach nach Hause gegangen, wo ich ursprünglich es mal vorhatte und auch meine Freunde nach Hause sind, wäre es nicht passiert. Aber das ist natürlich ein total falscher Ansatz, weil man kann ja immer über alles sagen, hätte ich niemals mein Haus verlassen und niemals die Türe geöffnet, wäre mir nie irgendwas passiert. Aber so kann man ja nicht leben. Und ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man da ganz klar sich ist darüber, dass Schuld und Verantwortung immer auf der Täterseite liegen und nicht beim Opfer. Aber es heißt auch nicht umsonst Schuldgefühle. Man kann da viel rational und irgendwie mit Logik argumentieren. Das heißt nur lang nicht, dass die ganzen Emotionen und Gefühle dem folgen. Und wenn man dann halt dasteht und sich total schuldig fühlt, macht es halt sehr schwer, irgendwie zur Polizei zu gehen. Und ich habe im letzten Herbst bei einem größeren Fernsehprojekt mitgemacht von Stern TV. Und da waren über 20 Frauen, die sich mit ihrem Gesicht und ihrem Klarnamen vor die Kamera gestellt haben und gesagt haben, ich wurde vergewaltigt. In meinen Augen was sehr Einmaliges, was es noch nie gab. Deswegen war ich auch sehr happy, dass ich da Teil von diesem Projekt sein konnte. Und ein Teil davon war, dass uns Ja-Nein-Fragen gestellt wurden. Das Ganze wurde dann so umgesetzt, dass wir quasi so Lampenbälle irgendwie in der Hand hatten, die wir an- und ausknipsen konnten. Und ein Ja war quasi eine Lampe, die brennt und ein Nein war eine Lampe, die aus ist. Und es gab diese Frage, hast du dich schuldig gefühlt? Und es waren einfach alle Lampen an. Und ich weiß das auch aus meiner eigenen Erfahrung, mit Betroffenen. Ich habe ein Riesennetzwerk an Betroffenen. Ich kenne sehr, sehr, sehr viele und alle haben mit diesem Problem zu kämpfen. Und was auch noch so ein weiteres Problem auch ist in dieser ganzen Thematik, von der ich aber Gott sei Dank jetzt nicht betroffen bin, ist das Thema Scham. Und auch diese Frage wurde gestellt, hast du dich geschämt? Und da war ich tatsächlich die Einzige, die die Lampe aus hatte. Und ich bin super froh einfach nur, dass ich nicht damit zu kämpfen habe mit dieser Schamthematik, weil ich glaube, ich könnte tatsächlich das, was ich jetzt im Moment mache, diese ganze Öffentlichkeitsarbeit, immer wieder auch meine Geschichte halt zu erzählen. Ich denke, dass ich das gar nicht könnte, wenn ich jedes Mal dann mit meiner eigenen Scham da konfrontiert wäre, jedes Mal wieder auf ein neues das überwinden müsste, jedes Mal Angst hätte vor Angriffen, die genau darauf abzielen. Und deswegen bin ich einfach nur total froh, dass ich da dieses Thema nicht habe. Und letztendlich war es dann so, um jetzt wieder zu meiner Geschichte zurückzukommen, ich war bei der Polizei. Meine Schwester hat es im Endeffekt in die Wege geleitet, weil sie erst natürlich Rücksicht darauf nehmen wollte, was meine Wünsche sind. Und aber halt auch nicht wollte, dass diese Chance auf eine Anzeige dann verpasst wird. Also sie wollte nicht, dass ich irgendwie 2 Tage später, wenn ich mich wieder irgendwie ein bisschen stabilisiert habe, wieder fitter bin, dass ich dann auf einmal sage so, hey, da ist ein Verbrechen passiert, es muss unbedingt angezeigt werden. Und dann ist so, ja, sorry, zu spät. Das wollte sie vermeiden. Und dann hat sie sich informiert. Ich weiß auch noch, ich lag irgendwie bei ihr auf der Couch. Ich habe immer so die ganze Zeit so vor mich hingeweint, bin immer wieder weggedöst und habe immer gehört, wie sie im Hintergrund am Telefon spricht. Und sie hat dann von einer Rechtsmedizinerin diese Info bekommen, dass halt gerade im Fall von K.O.-Tropfen jede Minute zählt und es total essentiell ist, ganz schnell eine Urinprobe zu nehmen. Und gerade wenn es dann in einem Kontext von einer Anzeige, was man ja dann auch hofft, ist dazu dann auch zu einem Gerichtsprozess irgendwann kommen wird, ist es halt total wichtig, dass diese Urinprobe von einer Stelle genommen wird, wo sie dann auch verwendet werden kann und als Beweisstück, sage ich mal, anerkannt wird. Sprich, selber jetzt zu Hause bei meiner Schwester im Bad in den Becher pinkeln, ist halt nicht so. Was natürlich die zeitsparendste Variante gewesen wäre, aber sowas wird halt nicht anerkannt, weil du im Nachhinein natürlich immer so einer Probe was hinzufügen könntest. So. Und im Endeffekt hat sie dann halt das quasi für mich entschieden, da ich ja sowieso nicht in der Lage war, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, bin ich dann quasi in dieses Taxi einfach halt mit eingestiegen und wir sind da zur Polizei und das war ein wahnsinniger Horror für mich. Also diese ganze Erfahrung mit der Polizei war für mich höchst traumatisierend, einfach aus dem Grund, dass mir nicht geglaubt wurde. Und ich bin halt so aufgewachsen, irgendwie Polizei, dein Freund und Helfer. Kennt, glaube ich, jeder und jede von uns diesen Spruch. Und wir leben ja auch in einem Land, wo man schon das Gefühl hat, dass man sich an die Polizei wenden kann, wenn irgendwo ein Verbrechen passiert, eine Straftat, irgendwas, man in einer Notsituation ist. Es gibt ja Länder, da ist es nicht so. Bei uns ist es aber eigentlich so. Also ich hatte zum Beispiel auch mal einen Einbruch und da hat sich die Polizei wirklich rührendst um alles gekümmert, fast schon in einem total übertriebenen Maß eigentlich. Ja, und dann wende ich mich an diesen vermeintlichen Freund und Helfer in der bis dato allergrößten Notsituation meines Lebens. Und das Einzige, was ich bekomme, ist halt einfach ein Schlag ins Gesicht, weil mir einfach nicht geglaubt wurde. Und es gab ja aber keinerlei Hinweis darauf, keinerlei Anzeichen, warum ich hätte lügen sollen. Also was hätte ich denn davon gehabt? Diese ganze Prozedur mit der Aussage, die ganze Untersuchung dann auch in der Rechtsmedizin, in der Rechtsmedizin wird wirklich jeder Quadratzentimeter des Körpers wird penibelst untersucht, wenn irgendwo eine kleine Wunde, ein blauer Fleck oder irgendwas gefunden wird, dann wird das mit Millimetermaßband wird daneben gelegt, es wird abfotografiert, alles wird dokumentiert, deine ganzen Körperöffnungen werden penibel untersucht. Das ist nicht geil, das ist sogar richtig scheiße. Und warum sollte ich mir das alles antun? Mit einer Lüge. Also egal, wie lang man drüber nachdenkt und wie viel Fantasie man besitzt, keiner kann mir irgendwie einen Grund nennen, wo da mein Vorteil wäre.
Wurde auch bei der Polizei dann kein Motiv irgendwie genannt, das du haben könntest.
Also was halt mir gesagt wurde, ist, dass das mit den K.O.-Tropfen eigentlich gar nicht wirklich gibt und es nur von den Medien so aufgebauscht wird. Und ja, also es war für mich einfach richtig, richtig, richtig schlimm. Also einfach diese Tatsache, dass ich da so als Lügnerin dargestellt wurde. Also ich muss mal noch dazu sagen, ich habe mich nämlich dann in der letzten Zeit sehr, sehr viel auch nochmal mit dem Thema Falschbeschuldigung sehr intensiv beschäftigt, weil mich das total fertig macht, dass da immer ganz, ganz viele falsche Zahlen auch verbreitet werden. Und dann das immer wieder halt von ganz vielen Menschen einfach geglaubt wird. Es gibt ganz viele Leute in unserer Gesellschaft, die einfach davon ausgehen, dass es ungefähr so eine 50-50-Chance ist, ob jetzt eine Betroffene lügt oder die Wahrheit sagt. Aufgrund dieser falschen Informationen, die da ständig verbreitet werden, auch von vermeintlichen ExpertInnen, zum Beispiel irgendwelche Anwälte oder JuristInnen, also meistens sind es tatsächlich Männer, von denen ich das mitbekomme, die das verbreiten, die dann irgendwie sagen, das sind 20%, das sind 50%, also es ist richtig, richtig fatal. Und ein Grund, der da quasi immer genannt wird, was angeblich so ein tolles Motiv ist, um zu lügen, ist Rache. Jetzt war es aber halt in meinem Fall so, dass ich konnte so eine vage Täterbeschreibung eigentlich nur abgeben, dass die halt einfach mal auf mehrere Millionen Männer in Deutschland zugetroffen hätte. Ich kannte ja die Männer nicht. Ich weiß ja bis heute nicht, wie ich die überhaupt irgendwie jemals kennengelernt habe. Ich kannte keinen Namen. Also so meine Täterbeschreibung war eher so, ja, der hatte dunkle Haare und Augen und eine Nase und Arme. Und auch weitere Gründe, die da immer irgendwie so Betroffenen unterstellt werden. So man will sich da irgendwie ins Rampenlicht rücken oder sonst irgendwas. Es ist nicht geil, als Vergewaltigungsopfer berühmt zu werden. Also das ist nichts, worum man sich reißt. Es ist ein Tabuthema. Es gibt richtig viele Betroffene, die durch das, dass sie eben anzeigen oder öffentlich darüber sprechen, einen wahren Albtraum erleben. Und es gibt das auch nicht, dass irgendeine Frau, die öffentlich darüber gesprochen hat, dass sie irgendwie von einem Kollegen, von einem Vorgesetzten, was auch immer, sexualisierte Gewalt erlebt hat, missbraucht wurde, dass das jemals irgendeine Karriere gefördert hätte. Also alle diese Frauen, die das getan haben, sind eigentlich von der Bildfläche verschwunden. So. Das im Gegenteil, also das zerstört deine Karriere und trotzdem werden aber immer so komplett falsche Bilder dann so, die kursieren dann so in der Gesellschaft und oft ist einfach das Gegenteil der Fall und das Gegenteil ist nämlich auch der Fall mit, es gibt so häufig Falschbeschuldigungen. Ich möchte nicht sagen, dass es die nie gibt, weil es nicht stimmt, es gibt sie, aber wenn man halt dieses unfassbar große Dunkelfeld mit einbezieht, was es halt gibt im Bereich sexualisierte Gewalt, und da sprechen manche von 70% und manche auch bis zu 90%, wenn man das mit einbezieht, dann haben wir halt Falschbeschuldigung in einem Bereich von unter 1%. Also, und ich glaube, man kann etwas, das von unter 1% stattfindet, es schon als absolute Ausnahme bezeichnen. Und das finde ich halt unfassbar wichtig, dass das mal irgendwie wahrgenommen wird. Dass es zwar gibt und dass es diese Fälle auch unfassbar tragisch sind. Also diese Personen, die dann da zu Unrecht beschuldigt werden, die erleben die gleichen Albträume, die wir als Betroffene halt oft erleben. Das kann auch genauso ein Leben zerstören, wie eine Vergewaltigung ein Leben zerstören kann. Und ich habe riesengroßes Mitgefühl, Mitleid mit Personen, denen das passiert, und verurteile das auch sehr. Fakt ist aber halt einfach, dass es immer in unserer Welt Arschlöcher geben wird, kranke Menschen geben wird, PsychopathInnen geben wird. Und das werden wir nicht ändern. Und deswegen ist es auch utopisch, irgendwie zu denken, dass wir es irgendwann mal schaffen, in einer Welt zu leben, wo es keine Gewalt oder auch vor allem keine sexualisierte Gewalt mehr gibt. Aber wo wir halt ansetzen können, sind: Was macht unsere Gesellschaft? Wie geht unsere Gesellschaft um mit Betroffenen? Oder wie geht die Vertretung unseres Staates, sprich Polizei und Justiz, mit Betroffenen um? Und das ist auch das, warum ich halt jetzt 8 Jahre nach der Tat immer noch dastehe und laut bin und meine Geschichte erzähle, weil ich genau da was verändern möchte, weil ich eben so schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und das nächste ist ja, was ich halt wirklich sehr kritisiere, auch an der Polizei. Wie viel Elan steckt man denn in Ermittlungen, wenn man davon ausgeht, die Geschichte ist eine Lüge? Es wurden in meinem Fall wirklich Fehler gemacht bei den Ermittlungen. Es wurden zum Beispiel halt, ich hatte das bei der Polizei angegeben, dass da Leute kamen und gefragt haben, ob alles okay ist. Wie wär's mit einem Zeugenaufruf? Nö, gab's nie. Bei dem Diebstahl damals, als mein 3 Jahre alter Aldi-Laptop ohne Akku gestohlen wurde, der wahrscheinlich noch irgendwie mit viel Liebe einen Wert von 20 Euro hatte, da wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Das sind halt alles so Sachen, die mich A, sehr wütend machen und B, auch sehr frustrieren. Vor allem, weil ich halt auch weiß, dass man traumatisiert wird durch die Polizei oder auch vor Gericht oder durch die Justiz. Das sind keine Einzelfälle. Also auch meine Geschichte ist nicht irgendwie ein tragisches Einzelschicksal, wo einfach mal richtig viel schiefgelaufen ist, sondern das ist leider die Normalität für Betroffene. Es gibt noch Geschichten, die ich kenne, da ist meine Geschichte ein Kindergeburtstag dagegen. Und das finde ich halt so schlimm und darauf gilt es einfach halt aufmerksam zu machen. Und deswegen habe ich mich halt auch so gefreut, dass ihr gesagt habt, ihr macht da eine Folge drüber, ja, und ob ich da gerne kommen würde, bereit wäre, meine Geschichte zu erzählen. Und weil es ist eben so wichtig, dass sich auf gesellschaftlicher Ebene was ändert, und die Gesellschaft sind halt wir alle. Und je mehr Leute da einfach Bescheid wissen, dass vieles, was so verbreitet wird, einfach Bullshit ist oder dass ganz viele Betroffene nicht eben aufgefangen werden und dass sich um die gut gekümmert wird von Seiten der Polizei oder der Justiz, sondern da ganz, ganz oft das Gegenteil passiert, die retraumatisiert werden, sekundär traumatisiert werden, schlimme Erfahrungen machen und sowas. Und das ist mir wirklich ein großes Anliegen, darauf aufmerksam zu machen und auch wirklich mit dem Hintergedanken auch, dass sich da was ändert bei der Polizei. Ich habe zum Beispiel jetzt, also meine Geschichte hat ja in München stattgefunden, hatte ich ja schon erwähnt. Und ich war dann da bei dem Kommissariat für Sexualdelikte. Das war halt was mich zusätzlich noch so sauer gemacht hat, dass ich ja quasi bei der Fachstelle war. Also die machen ja Tag ein, Tag aus nichts anderes als Fälle wie meinen zu bearbeiten. Ich war ja nicht irgendwo im bayerischen Hinterland auf einem Dorf, wo es halt den Wachmeister XY gibt, der einfach überhaupt nicht Kapazitäten hat, geschult ist, whatever. Nein, ich war in einer Großstadt auf der zuständigen Fachstelle und da erlebe ich sowas und das hat mich zusätzlich einfach nochmal so wütend gemacht und mittlerweile weiß ich aber, dass es halt gerade jetzt hier in München gibt eine extra Stelle für Opferschutz. Ich werde auch mich mit der Leiterin dieser Stelle in nächster Zeit auch mal treffen und mit der sprechen, damit es auch bekannt wird, ja, dass es diese Stelle gibt. Und die sind wirklich nur da, um sich um das Ganze drumherum zu kümmern, um erstmal auch wirklich der betroffenen Person Glauben zu schenken, der betroffenen Person Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen, einfach sich zu kümmern, weil anerkannt wird, wir haben es hier mit einem Opfer einer schweren Straftat zu tun. Und das hat mich mega gefreut, als ich das gehört habe, dass es diese Stelle gibt. Und es tut sich wirklich was. Es sind bisher wirklich kleine Schritte. Es ist noch viel Luft nach oben. Aber es tut sich was. Und ich persönlich versuche ja immer, alle Betroffene auch wirklich so zu ermuntern, anzuzeigen. Auch ich selber würde trotz dieser ganzen Scheiße, die ich erlebt habe, wenn ich jetzt die Zeit zurückspulen könnte, würde ich wieder anzeigen, tatsächlich. Und zwar aus dem Grund, dass dieses unfassbar riesige Dunkelfeld nur dann kleiner wird, wenn immer mehr und mehr den Mund aufmachen und auch anzeigen. Und natürlich geht das persönliche Wohlbefinden und auch die psychische Gesundheit hat immer Vorrang. Also ich habe größtes Verständnis für jede betroffene Person, die sagt, ich kann's nicht, ich habe die Kraft nicht. Meine Herausforderung ist, dass ich gerade einen Tag überlebe, ohne mich umzubringen. Das ist das, was ich gerade leiste. Weil das gibt's sehr oft.
Also du meinst, wenn diese negativen Schuld- und Schamgefühle und alles, was da mitkommt, halt einfach Überhand nimmt.
Das und auch einfach diese, die Vergewaltigung an sich einfach ein so zerstört. Ich habe eine Freundin, bei der war das so, dass sie auch mit K.O.-Mitteln vergiftet wurde, also das an sich ist ja schon eine Straftat, das ist eine schwere Körperverletzung, wenn man jemand irgendwelche Giftstoffe oder Drogen unwissentlich quasi zufügt, wie auch immer. Mhm. Bei ihr hat sich das so geäußert, dass sie gar keine Erinnerungslücken, Blackouts oder sowas hatte, sie war komplett klar bei Bewusstsein. Aber der ganze Körper war absolut gelähmt. Sie konnte nicht sich bewegen, sie konnte nicht sprechen. Das Einzige, was ihr Körper noch gemacht hat, war, dass ihr Tränen runtergelaufen sind. Und ihr wurde dann irgendwann so schlecht, dass sie sich übergeben musste, aber weil sie ja ihren Kopf nicht bewegen konnte, ist sie halt fast daran erstickt. Also die hatte, abgesehen davon, dass sie eben von zwei Männern vergewaltigt wurde, hatte sie auch noch Todesangst. Sie dachte, dass sie jetzt stirbt. Die war zu dem Zeitpunkt Mutter. Sie hat gedacht, dass sie niemals ihre Kinder wiedersehen wird, weil sie jetzt stirbt. Sowas kann schon dazu führen, dass man nicht mehr leben möchte. Also jetzt mal wirklich jenseits von irgendwelchen Scham- und Schuldgefühlen. Ich bin mir auch sicher, wäre sie nicht Mutter gewesen und hätte einfach für diese Kinder irgendwann wieder einen Lebenswillen gefunden und sich irgendwie in eine Klinik eingewiesen selber, die würde gar nicht mehr leben, da bin ich mir total sicher. Und es gibt viele Geschichten, wo das einfach Leben zerstört. Und zwar richtig nachhaltig. Also, da würde ich jetzt mal dreist behaupten, dass es so läuft jetzt wie bei mir, ist eher die Ausnahme. Dass man wirklich sagen kann, so okay, da war sehr viel Scheiße, da war viel, was irgendwie Wunden gerissen hat und sowas, aber ich konnte das alles irgendwie relativ gut heilen einfach und nutze das jetzt alles. Ja, ich bin super krass daran gewachsen. Ich habe ein Level von Resilienz aufgebaut, da können alle nur neidisch sein. So, also es braucht sehr, sehr viel, um mich jetzt langfristig auszunocken. Klar, ich habe meine Tiefpunkte, das möchte ich gar nicht schönreden. Ich habe auch, da komme ich später auch nochmal drauf, wenn ich nochmal ein bisschen drauf eingehe, wie das dann mit der Justiz bei mir weiterging. Ich hatte auch die Punkte, wo ich nur noch fertig war und nur noch wollte, dass das aufhört. Ich wollte nichts mehr damit zu tun haben. Ich wollte einfach Ruhen aufgeben und Deckel drauf und für immer weg mit dem Kapitel. So, aber das sind bei mir halt sehr, sehr kurze Momentaufnahmen. Das habe ich halt vielleicht 1-2 Tage und dann komme ich da wieder raus. So, aber das kann man jetzt nicht als Maßstab nehmen für die Allgemeinheit der Betroffenen, so. Und es gibt halt auch eben das andere Extrem, wo das dann wirklich ein Leben zerstört und das vielleicht sogar dann auch darin endet, dass die Person eben nicht mehr die Kraft aufbringen kann, weiterzuleben und sich dann umbringt. Das gibt's auch. Und das muss man halt schon auch irgendwie so wahrnehmen, ja, dass wir es wirklich mit einer krass, krass schweren Straftat zu tun haben, die übelste Auswirkungen haben kann. Und deswegen finde ich das halt schön, wenn ich dann erfahre, es gibt so eine Stelle, die das erstmal einfach nur anerkennt, diese Tatsache so. Und ja, es schön, dass sich da was tut. Chronologisch ging es bei mir dann so weiter, dass diese K.O.-Tropfen leider nicht mehr nachgewiesen werden konnten. Lag auch mit daran, dass die Polizei auch noch mal richtig lang das rausgezögert hat, bis diese wichtige Urinprobe dann genommen wurde. Ich persönlich habe den Nachweis nicht gebraucht. Ich hätte ihn nur verdammt gern gehabt, um der Polizei zu beweisen, dass ich nicht lüge. Das konnte ich leider nicht. Ansonsten wurden noch DNA-Spuren festgestellt. In meiner Vagina wurden quasi Spermaspuren halt gefunden und da konnte dann so ein DNA-Profil erstellt werden. Es gab allerdings keinen Treffer und das Ganze wurde eingestellt. Dann habe ich 3 Jahre später, 2016, angefangen, öffentlich schon über meine Geschichte zu sprechen, einfach weil ich halt gemerkt habe, gerade was das Thema K.O.-Tropfen betrifft, ist es so viel Unwissenheit da. Ich wollte ehrlich gesagt auch darüber sprechen, wie scheiße ich von der Polizei behandelt wurde und habe damals quasi schon so angefangen, ein bisschen so Aufklärungsarbeit zu machen. Und dann habe ich irgendwann bei 37 Grad mitgemacht. Da haben wir 2017 gedreht und die Ausstrahlung war dann im Mai 2018, also ziemlich genau 5 Jahre nach der Tat. Und für mich war das eigentlich so, okay, das ist so mein Abschluss. Das ist das letzte Projekt, wo ich mitmache. Ich fand auch, also das Team war mega nett. Ich habe mich auch mit der Regisseurin angefreundet, das war 37 Grad sind auch wirklich hochwertige Formate, wo sehr, sehr viel Arbeit und Mühe auch reingesteckt wird. Und ich dachte so, hey, das ist ein schöner Abschluss, ja, nochmal irgendwie bei einem coolen Format mitzumachen. Und dann ist es für mich einfach, habe ich meinen Beitrag dazu geleistet, zu diesem Thema da aufmerksam zu machen.
Aber wolltest du dann auch irgendwann loslassen können?
Genau, ich wollte es loslassen. Ich wollte auch ehrlich gesagt nicht so die mit den K.O.-Tropfen werden, die dann da immer überall in zigtausend Fernsehformaten immer dieselbe K.O.-Tropfen-Story da erzählt. Ich wollte da nicht diesen Stempel kriegen, wie ich ja vorher schon mal gesagt habe, so diese Berühmtheit als Vergewaltigungsopfer ist halt gar nicht so geil. Das ist gar nichts, wo man sich so mit rühmen will. Es ist nichts, wo man was besonders Tolles geleistet hat und dann gerne irgendwie sagt, hey Leute, schaut her, was ich Tolles gemacht habe. So, ist nicht so. Und dann hatte aber irgendwie das Leben andere Pläne mit mir, weil genau zu dieser Ausstrahlung von dieser 37-Grad-Sendung kam ein Brief zu mir nach Hause geflattert, dass sie jetzt einen Treffer in der Datenbank haben zu dieser DNA-Spur. Sprich, der mutmaßliche Täter wurde gefunden, das heißt, der Fall wird wieder eröffnet und es war halt mega der Schock. Ich hatte da einfach nach so langer Zeit überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass sowas noch irgendwie passieren kann, obwohl mir mein Anwalt gesagt hatte, dass sowas gibt, dass Täter später gefunden werden, dass dann Fälle wieder geöffnet werden und so. Aber nach 5 Jahren, ehrlich gesagt. Ja, und dann habe ich auch lang mit der Staatsanwältin auch telefoniert, die zuständig war, hatte da ein sehr positives Gefühl eigentlich von diesem Gespräch. Die hat mir auch zugesichert, es wird jetzt nochmal richtig gut ermittelt und alles. Ja, und dann habe ich Januar 2019, 2. Januar, morgens kam ein Anruf von dieser besagten Staatsanwältin. Ja, erstmal noch frohes neues Jahr. Ich wollte Ihnen mitteilen, ich habe den Fall eingestellt. Und es war halt dann erstmal so voll der Schock, so, hä, warum? Ja, mit den Erinnerungslücken und sie hat dann irgendwas mir erzählt. Ich stand, glaube ich, echt auch ein bisschen so unter Schock, weil ich echt dachte so, bitte what? Und sie meinte dann noch so, ja, sie möchte ja auch schon mal entschuldigen, so wie sie das schriftlich formuliert hat, könnte es ein bisschen hart klingen. Und als ich dann ein paar Tage später ein Treffen mit meinem Anwalt hatte, der dann dieses Schreiben vorliegen hatte, habe ich auch verstanden, was sie gemeint hat. Sie hat nämlich neben dieser Begründung mit den Erinnerungslücken, die ich persönlich richtig fahrlässig finde, das ist für mich ein Freifahrtschein für alle TäterInnen, wenn diese Botschaft nach draußen geht, Fälle werden eingestellt, wenn das Opfer Erinnerungslücken hat, ja, dann sorg ich halt dafür, dass das Opfer Erinnerungslücken hat. Macht mir dann mein Leben sehr einfach. Ist das wirklich das, was wir als Botschaft nach draußen senden wollen, frage ich mich. Ja, und neben diesem Punkt, der mich schon eben sehr wütend gemacht hat, hat sie tatsächlich noch geschrieben, es sei ja nicht auszuschließen, dass ich nicht in der Tatnacht noch mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatte. Was soll das? Also, was hat das mit dem mutmaßlichen Täter zu tun? Mit seiner DNA ist mir neu, dass jetzt die verfälscht werden kann, wenn es noch andere Männer gibt. Dann ist es so, wenn es noch andere gab in diesem Zeitraum mit den K.O.-Tropfen, dann haben wir einfach nur noch weitere Täter. Wenn ich Geschlechtsverkehr hatte, davor einvernehmlich, dann darf ich das. Das ist ja legal in unserem Land. Also bis heute habe ich da so ein paar leicht verärgerte Fragezeichen in meinem Kopf rumschwirren, was diesen Satz betrifft, weil ich die Intention dahinter einfach bis heute nicht verstehe. Fakt war, dass es mich sehr verärgert hat. Ich habe mich irgendwie so ein bisschen provoziert gefühlt. Ich habe mich auch sehr ohnmächtig gefühlt, dass mir da einfach das Recht auf einen fairen Prozess verweigert wird. Ich habe nie in all dieser Zeit, seit Januar 2019, wenn ich darüber spreche, nie eine Verurteilung verlangt, weil ich einfach weiß, dass wir in einem Rechtssystem leben, wo es Aussage gegen Aussage gibt, wo es im Zweifel für den Angeklagten gibt. Und ich bin froh, dass wir in so einem Rechtssystem leben. Ich möchte nicht lauter unschuldige Menschen im Gefängnis sitzen haben auf Verdacht. Deswegen weiß ich, dass es schwierig ist, dass es zu einer Verurteilung kommt. Aber komplett diese Chance im Vorhinein schon zu unterbinden, bei so vielen Indizien. Ich meine, die Staatsanwaltschaft hat ja meine Widerstandsunfähigkeit ja anerkannt, wenn sie mit Erinnerungslücken argumentiert. Also mein Fall war ja noch altes Sexualstrafrecht, muss ich vielleicht da noch so der Vollständigkeit halber kurz erläutern. Im alten Sexualstrafrecht gab es nur eine Vergewaltigung, wenn man sich körperlich dagegen gewehrt hat. Dann wurde das 2016 reformiert. Da wurde dann dieser Nein heißt Nein Grundsatz mit aufgenommen. Im Moment bin ich gerade dabei, eine große Kampagne aufzubauen, dass es nochmal zu Ja heißt Ja geändert wird, weil ich finde, dieser Konsensgrundsatz muss unbedingt darin verankert werden. Aber mein Fall, es zählt ja immer das geltende Recht zu dem Tatzeitpunkt und deswegen war der Paragraph, der bei mir gilt, sexueller Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person. Deswegen ist auch dieses Wort Widerstandsfähigkeit, Widerstandsunfähigkeit spielt eine ganz, ganz große Rolle in meiner Geschichte. Und indem man halt sagt, okay, die Person hatte Erinnerungslücken, ist es für mich eigentlich die Anerkennung dieser Widerstandsunfähigkeit. Weil wenn man zurechnungsfähig und widerstandsfähig ist, dann hat man ja keine Erinnerungslücken. So.
Und wie wird diese Schockstarre angesehen, die du vorhin beschrieben hast?
Die fällt eigentlich komplett raus, weil nämlich, also auch jetzt bei der jetzigen Gesetzgebung, deswegen bin ich ja auch so eine Verfechterin von diesem Ja heißt Ja, weil nämlich die Verantwortung liegt immer halt auf der Opferseite. Also das Opfer muss entweder beweisen können, dass sich gewehrt hat, oder jetzt muss das Opfer beweisen, dass, wenn es sich nicht gewehrt hat, dass zumindest deutlich Nein gesagt hat. Oder es muss dann beweisen, dass es zu beidem nicht in der Lage war. Aber wie soll ich denn beweisen, dass ich in einer Schockstarre war?
Und das ist ganz oft bei Betroffenen dann.
Ja, das ist, also es gab eine Umfrage aus Schweden, da haben 70% der Betroffenen angegeben, dass sie in einer Schockstarre waren. Also da kann man auch sich mit allen PsychologInnen unterhalten, die werden das sagen, dass das ein ganz, ganz natürliches Reaktionsmuster ist in so einer Not- oder Ausnahmesituation. Man kennt es sogar aus dem Tierreich. Tiere stellen sich tot, wenn die angegriffen werden. Also das ist jetzt überhaupt nicht irgendein Hokuspokus, den sich da Einzelne irgendwie so aus dem Arsch gezogen haben, sondern das ist einfach... Das sind Fakten aus der Psychologie. Es gibt verschiedene Reaktionsmuster. Es gibt Kampf, es gibt Flucht, es gibt Starre. Und gerade halt in Fällen mit sexualisierter Gewalt und solchen Übergriffen, die so krass auch so in die eigene Intimsphäre eindringen und auch so körperlicher Natur sind, ist halt einfach tatsächlich diese Starre das gängige Reaktionsmuster. Und es wird aber leider weder von unserer Rechtsprechung noch dann auch in der Praxis von den Gerichten oder auch der Polizei wirklich anerkannt und als das gesehen, was es ist, ein normales Reaktionsmuster. So, deswegen ist mir das auch so wichtig, dass sich das nochmal ändert, die Gesetzeslage. Und also abgesehen davon, dass eben diese Widerstandsunfähigkeit ja anerkannt wurde, gab es ja einfach noch seine DNA. Und ich habe mir halt auch oft so gedacht, selbst wenn mir jetzt unterstellt wird, ich würde lügen und hätte diese Erinnerungslücken einfach nur erfunden, dann würde ich jetzt mal so in den Raum stellen, wie wahrscheinlich ist es, dass eine psychisch gesunde 30-jährige Frau mit zwei wildfremden Männern im Dreck, im Gebüsch, ungeschützten Geschlechtsverkehr hat, wo sie nicht nur sich irgendwelche Krankheiten einfangen kann, sondern auch schwanger werden kann, in einem zurechnungsfähigen Zustand? Würdet ihr beide da jetzt so die Hand heben und sagen, ja, gerne, kann ich mir gut vorstellen, mache ich auch regelmäßig?
Nee, gar nicht. Ich meine, es ist eigentlich auch, finde ich, glasklar.
Ja, und trotzdem wird sowas nicht, wo man sagt, so einfach nur mit so ein bisschen Menschenverstand mal an die Sache rangehen, ist nicht so. Wird einfach, also sowas wird einfach, das fällt komplett unter den Tisch und das ist, finde ich, schon echt schlimm.
Ja.
Auf alle Fälle konnte ich mit dieser Ohnmacht nicht umgehen. Ich hasse Ohnmacht, das ist für mich das schlimmste Gefühl, das es gibt, wenn ich irgendwo sehe, da ist irgendwas unfair, ungerecht und ich da nichts dagegen tun kann. Und wir haben dann da Beschwerde eingelegt. Mein Anwalt, das ist halt der juristische Schritt, den man machen kann. Aber was ich halt vor allem gemacht habe, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen, war eine Online-Petition zu starten. Einfach um ja das öffentlich zu machen, um Druck auch auszuüben. Und diese Petition wurde unfassbar erfolgreich. Also die haben bis heute über 100.000 Menschen unterschrieben, was auch richtig krass war für mich. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und haben auch wahnsinnig viel Interesse auf Seiten der Medien auch geweckt. Also so viel zu, ich will jetzt nicht mehr im Fernsehen und so.
War dann nicht so.
Nee. Voll in die Hose gegangen, der Plan. Ich glaube, ich hatte jetzt seit diesem Vorsatz damals nach 37 Grad jetzt irgendwie einen Schlussstrich zu ziehen, hatte ich, glaube ich, noch mal mindestens über 10 Drehtermine seitdem. Also habe ich mich auch jetzt schon damit abgefunden, dass es sich die Pläne da geändert haben. Ja, es war dann so, dass obwohl so viel Öffentlichkeit da war und so viel Interesse und so viel Menschen da drauf geguckt haben, mir weiter immer nur die Türen vor dem Gesicht zugeschlagen wurden. Ich möchte jetzt, glaube ich, gar nicht so detailliert auf die einzelnen Schritte auf der juristischen Ebene eingehen, weil ich da jetzt auch nochmal irgendwie eine Stunde drüber reden könnte. Deswegen würde ich das jetzt mal einfach, wenn es okay ist, so ein bisschen kompakter machen. Fakt war einfach, ich bin quasi von Ebene zu Ebene. Wenn so eine Beschwerde gegen eine Einstellung, wenn der nicht stattgegeben wird, dann kann man die nächste Ebene ans Oberlandesgericht. Wenn das auch da nicht anerkannt wird, dann gibt's eigentlich als einziges Mittel in unserem Land nur noch das Bundesverfassungsgericht, wo man dann eine Verfassungsbeschwerde einreicht, dass einem quasi ein Grundrecht nicht zugestanden wurde, was ich halt einfach so empfinde. Ich lebe einem Rechtsstaat, ich bin Bürgerin dieses Rechtsstaats, ich zahle Steuern in diesem Rechtsstaat. Ich habe das Recht auf einen fairen Prozess. Das wurde mir verweigert. Es war klar, dass diese Verfassungsbeschwerde nicht klappen wird. Das war aber für mich der wichtige Schritt, um an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen zu können in Straßburg. Und das ist jetzt tatsächlich auch gerade der aktuelle Stand. Das wird Ende des Monats, wir haben jetzt ja Mai 2021, Ende des Monats wird diese Klage fertig. Mein Anwalt arbeitet da gerade dran und dann wird die in Straßburg eingereicht und dann, ja, mal gucken, ob da dann irgendwie was anders läuft. Also was mir sofort schon mal aufgefallen ist, jetzt auf der europäischen Ebene, ist ein sehr großer Unterschied, was die Fristen betrifft. Es ist sehr, sehr, sehr schlimm in Deutschland. Die Fristen sind wahnsinnig opferfeindlich ausgelegt. Die sind ultra kurz. Also wenn man zum Beispiel nach einer Einstellung hat man 2 Wochen Zeit für die Beschwerde. Wenn das am Oberlandesgericht scheitert, hat man 1 Monat Zeit, um das ans Bundesverfassungsgericht zu bringen. Und das sind vielleicht alles Fristen, die okay sind, wenn es da um eine Straftat geht, wo man emotional nicht involviert ist, wenn mein Auto geklaut wurde oder sowas. Ja, wenn mein Auto geklaut wurde, kann ich schon in 2 Wochen überlegen, möchte ich da weitere Schritte unternehmen oder nicht. Aber wenn das gerade im Bereich sexualisierte Gewalt, ja, wo so eine hohe emotionale Belastung mit involviert ist, das sind 2 Wochen gar nichts, wenn du da voll unter die Räder kommst und dich erstmal wieder stabilisieren musst, bis du überhaupt in der Lage bist, eine klare Entscheidung zu treffen. Und dann ist halt leider die Frist vorbei und die Tür für immer zu. Also wenn man die Beschwerdefrist verpasst, ist es für immer vorbei. Was super bitter ist. Also ich kenne viele, viele Betroffene, denen das so passiert ist und die da bis heute dann damit hadern, dass sie da nicht weiterkämpfen durften einfach. Und auch für die Verfassungsbeschwerde, so eine Verfassungsbeschwerde zu schreiben, das ist richtig viel Arbeit. Also da braucht eigentlich ein Anwalt einen Monat. Jetzt musste ich aber erstmal irgendwie mich emotional stabilisieren. Dann musste ich einen neuen Anwalt suchen, weil nicht jeder Anwalt macht solche Ebenen. Das kommt ja nicht so häufig vor, dass man so bis zum Bundesverfassungsgericht oder Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht. Das machen sehr wenige Anwälte. Dann kostet es 10.000 Euro, die musst ihr auch erstmal auftreiben. Und dann soll der da noch irgendwie eine ordentliche Verfassungsbeschwerde schreiben. Das ist alles nicht möglich in einem Monat tatsächlich. Und er hat auch zu mir gesagt, was er einreichen kann, ist ein Versuch. Er kann nicht in dieser kurzen Zeit ordentlich die Arbeit erledigen. Geht nicht. So dachte ich mir, oh, ein Versuch für 10.000 Euro. Sportlich. Ich habe bisher 21.000 oder 22.000 Euro ausgegeben an Anwaltskosten, um jetzt eben an Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen zu können. Das ist auch mal so eine interessante Info vielleicht.
Aber deine Hoffnung da ist jetzt halt einfach größer.
Ich weiß nicht, also mein Anwalt macht mir gar keine Hoffnung tatsächlich, aber mir geht's da eigentlich nicht ums Gewinnen oder das Verlieren. Mir geht's auch nicht um meinen Fall. Also ein Prozess mit dem mutmaßlichen Täter, den wird's nie geben, weil das weder das Bundesverfassungsgericht noch in Straßburg, die können die Staatsanwaltschaft zwingen, Anklage zu erheben. Das Einzige, was die quasi sagen können, ist, so wie die Staatsanwaltschaft gehandelt hat, war es falsch. Das wäre der Sieg. Dass sie einfach sagen, okay, da ist quasi Unrecht passiert, die Staatsanwaltschaft hätte anklagen müssen. So. Aber dann passiert da nichts weiter. Dann kriege ich vielleicht eine Entschädigung oder so. Aber warum ich das alles mache, ist einfach nur, um aufmerksam zu machen auf dieses Problem, weil allein diese Kosten, die da verursacht werden, die ich natürlich nicht selber tragen musste, auch hätte gar nicht tragen können. Also ich habe da mehrere Crowdfundings auch dafür gemacht. Allein diese ganzen Kosten und die Kraft, die mich das halt auch kostet und diese Zeit, wie lange das auch alles dauert und wie lange sich das hinzieht und immer dieses im Hinterkopf zu haben, da läuft immer noch dieses Prozedere, das wäre es mir überhaupt gar nicht wert, wenn es dann nur um meine Geschichte ging. Da hätte ich längst einen Punkt dahinter gemacht. So, sondern ich mache das wirklich nur, um aufzuzeigen, dass da ganz viel schief läuft. Und es gab tatsächlich noch nie ein Urteil aus Straßburg im Bereich Sexualstrafrecht aus Deutschland, obwohl so viel schief läuft bei uns. Aber klar, wenn man sich diese Fristen anschaut und diesen finanziellen Aspekt anschaut, dann denkt man sich, ja, klar, verstehe ich, dass sehr wenige da so hartnäckig dann dranbleiben. Und ich bin sehr gespannt, ob es da jetzt was anderes wird. So oder so werde ich es halt einfach nutzen für die Aufmerksamkeit. Und zwar zum Beispiel sehr schön, weil das mit dem Bundesverfassungsgericht kam bei der Bild Online auf der Startseite der zweite Artikel von oben. Und ich möchte ja keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bin absolut kein Fan der Bild-Zeitung. Ich verurteile die Art des Journalismus wirklich aufs Härteste. Aber man kann nicht abstreiten, dass sie eine unfassbar große Reichweite haben und das sogar nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland.
Ja, stimmt.
Allein dafür fand ich es richtig toll und war froh, dass quasi meine Intention dahinter, warum ich das Ganze mache, dann auch diese Früchte getragen hat. Nämlich, dass es diese Aufmerksamkeit bekommen hat, dass richtig viele Menschen mitbekommen haben, so. Und jetzt mal gucken, mit der Presse ist das leider immer so eine Geschichte. Manchmal hat man da Glück und die berichten da super viel drüber und es wird wirklich so, ja, hochgekocht und bekommt die Aufmerksamkeit, die ich möchte, dass sie bekommt. Und dann gibt's aber halt auch den Fall, wo man gar nichts bekommt. Und das hat man sehr wenig selber in der Hand tatsächlich. Das hat viel damit zu tun, ob die Leute denken, dass gerade irgendwie das Thema gut ankommt. Deswegen rechne ich so ein bisschen mit allem, von irgendwie krassestem Interesse bis zu keinem Interesse, weil ich beides schon erlebt habe tatsächlich am eigenen Leib und immer mit derselben Geschichte und immer ich als dieselbe Person. Also das war auch was gar nicht so leicht war für mich, das zu lernen, dass das tatsächlich unabhängig ist von meiner Person und meiner Geschichte, ob darüber berichtet wird oder nicht. Und dass die Leute, die bei den Medien arbeiten, nicht meine Freunde und Freundinnen sind, sondern ihren Job machen. Und den wollen sie erfolgreich machen. Und erfolgreich heißt Klicks, Quote etc. Also ich habe auch tatsächlich in dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit auch viel lernen müssen.
Ja, das glaube ich.
Ich bin halt so ein Mensch, ich gucke halt immer so, wenn irgendwie Scheiße passiert, dann gucke ich halt immer so, okay, was kann man jetzt daraus lernen, wie kann man daran wachsen und was kann man vielleicht noch irgendwie was Gutes draus ziehen, so. Also gehe ich einfach halt an Sachen ran, muss ich auch sagen, fahre ich recht gut damit. Und ich habe zum Beispiel jetzt aus diesen ganzen negativen Erfahrungen, die ich schon gemacht habe mit der Presse, habe ich halt so einen kleinen Guide an Tipps zusammengestellt für unsere Website, für andere Betroffene, die Öffentlichkeitsarbeit machen. Ja, dann müssen die vielleicht nicht das nochmal so selber erst durch eigene Erfahrungen lernen, sondern haben schon im Vorfeld vielleicht da irgendwie einen Blick dafür, können manches einfordern oder sowas, ne?
Aber das ist eigentlich eine gute Überleitung auf deinen Verein. Möchtest du den vielleicht noch kurz vorstellen?
Ja, super gerne. In die Vereinsgründung war auch wieder mal meine Schwester sehr involviert, in dem Sinne, dass sie als Erste das eigentlich so in Raum gestellt hat. Wäre das nicht irgendwie sinnvoll, da einen Verein zu gründen? Und auch da war meine erste Reaktion, nö. Und dann hat sie aber echt so ein kleines Samenkorn so in mich reingesetzt und dann ist da echt irgendwie so ein Pflänzchen gewachsen und es wurde immer größer und irgendwann habe ich mir so gedacht, so, ich kann und will eigentlich nicht mehr zu einem Punkt kommen, wo ich da einen Deckel drauf mache und das ist für mich erledigt. So, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir aufgefallen, wie viel schief läuft, wie groß die Missstände sind. Also wirklich echt so ein Abgrund, der immer größer wird, je genauer man hinguckt. Und es ist so wichtig, dass halt es Leute gibt, die darauf aufmerksam machen, weil ich einfach festgestellt habe, der Durchschnittsmensch weiß es nicht. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich Interviews habe oder Gespräche, dass dann von Seiten von JournalistInnen und RedakteurInnen, wenn die jetzt selber nicht tief in der Thematik drin sind, wirklich der Mund offen steht und richtig, also die sind richtig gehend schockiert, wenn ich da mal so ein bisschen einfach erzähle, so was ich erlebt habe, was ich an Beispielen von anderen Betroffenen sagen kann, was ich auch an Zahlen und Fakten und Statistiken und so nennen kann, ja, auch so, wenn man einfach mal überlegt, wie viele Menschen betroffen sind. Also es gibt eine EU-Statistik von 2014, die besagt, jede dritte Frau ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Dann haben wir nicht die Männer mit drin, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, nicht binäre Personen oder Transmenschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Generell gilt auch zu sagen, marginalisierte Gruppen sind überproportional betroffen tatsächlich von sexualisierter Gewalt, zum Beispiel Menschen mit Behinderung oder eben auch Menschen, die zu LGBTQIA-Community sich zählen, sind überproportional betroffen. Kinder sind betroffen. Und wenn man das dann mal so irgendwie addiert und dann denkt so, fuck, eigentlich ist in unserer Gesellschaft ein riesen Anteil an Menschen davon betroffen. Und wenn man dann mal guckt, wie viel Raum das Thema dann einnimmt in der öffentlichen Debatte, dann ist da halt überhaupt nicht die Relation gegeben, weil es immer totgeschwiegen wird, weil es ein Tabuthema ist. Und gerade was halt Betroffene angeht, sind sie oft stark traumatisiert, leiden unter posttraumatischer Belastungsstörung, haben ständig irgendwie zu kämpfen mit irgendwelchen Triggern, die dann Panikattacken auslösen können oder mit Flashbacks. Oft jahrzehntelang haben Menschen mit Flashbacks zu kämpfen oder mit Albträumen. Und für solche Menschen ist es natürlich auch total schwierig, dann in einem großen Maße Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, einfach weil dann die Ressourcen nicht da sind dafür, weil auch so eine Öffentlichkeitsarbeit super belastend auch immer ist. Also ich erlebe das selber oft, dass ich zum Beispiel nach einem Drehtag so kaputt bin, dass ich irgendwie um 6 Uhr abends ins Bett gehe, weil es anstrengend ist einfach und weil es auch irgendwo emotional belastend ist, halt immer wieder so über die eigene Vergewaltigung zu sprechen und immer wieder auch sich mit diesem echt schmerzhaften, schlimmen Thema sexualisierte Gewalt halt auch auseinanderzusetzen. Und es ist aber halt so, dass egal, wo man hinguckt, auch zum Beispiel in das Thema Rassismus, die am stärksten dafür kämpfen, dass sich was ändert, sind immer die Betroffenen, weil die natürlich das größte Interesse daran haben. Ich meine, wenn du jetzt irgendwie, wir sind jetzt ja alle irgendwie drei weiße Frauen, wir haben jetzt nicht so einen krassen Druck für unser persönliches Leben, dass sich struktureller Rassismus zum Beispiel ändert. Ja, natürlich können wir sagen, ich als Mensch mit meinen Werten möchte nicht, dass in unserer Gesellschaft es Menschen gibt, die strukturell diskriminiert werden, einfach aufgrund sowas Lächerlichem wie eine Hautfarbe. Ich bin ein Mensch, das ist für mich irgendwie Hautfarbe wie Haarfarbe, also so, ich bin da Verbündete davon, so Ally, und unterstütze das und versuche da irgendwie meinen Beitrag zu leisten, aber es ist ganz anders, wie wenn du selber betroffen bist, selber am eigenen Leib erfährst, wie die Strukturen sind und wirklich darunter leidest, was du da alles erfahren hast, so.
Ja, wenn du nicht betroffen bist, dann kannst du es ja auch gar nicht nachfühlen und so, dann siehst du die Problematik ja nicht so intensiv, wie sie besteht.
Und du hast vielleicht auch gar nicht irgendwie den Anstoß, überhaupt mal tiefer einzusteigen in die Thematik. Ja? Also dir ist vielleicht einfach gar nicht bewusst, dass es da ein Riesenproblem gibt, weil du nicht damit konfrontiert wurdest. So.
Und das ist ja dann wieder ein Teufelskreis. Wenn Leute nicht drüber reden, weil es so schwierig ist in der Gesellschaft, dann wird sich das auch nicht verändern in Zukunft.
Genau, und deswegen war das halt für mich, wo ich halt jetzt eine Person bin, die darüber sprechen kann, weil ich einfach die Kapazitäten habe, die Kraft habe, auch nicht dieses Schamthema auch habe, was ich vorher schon mal angesprochen habe. Also ich habe die Voraussetzungen, um diese Arbeit leisten zu können. Und dann aber irgendwie aus einer Motivation von Bequemlichkeit oder Faulheit oder weil das Thema halt nicht so schön ist, so dann zu sagen, nee, habe ich keinen Bock, da könnte ich halt nicht mehr in den Spiegel gucken. Das ist halt einfach so. Deswegen war ich irgendwann an dem Punkt, wo sich halt eigentlich die Frage gar nicht mehr gestellt hat, ob ich das jetzt machen will oder nicht, sondern das für mich einfach klar war, jemand muss es machen und wer macht's dann? Am ehesten vielleicht die es können, so wäre so naheliegend. Und dann war es irgendwie dann doch auch naheliegend, auf diesen Vorschlag von meiner Schwester einzugehen. Und auch, was ich halt alles schon aufgebaut habe, allein die Plattform, die ich habe durch die Petition zum Beispiel, ja, wenn ich da jetzt ein Update rausschicke, erreiche ich irgendwie 40.000 Menschen. Wenn ich irgendwie bei einem Online-Format wie dem Weiß Magazine da mitmache, dann sehen so ein Video irgendwie auf Instagram 150.000 Menschen. So, also ich habe mir da schon irgendwie was aufgebaut an Reichweite, wo es auch total schade wäre, wenn man das einfach irgendwie vernachlässigt und wegschmeißt. Und dann war halt diese Vereinsgründung eigentlich für mich so der Schritt, dem Ganzen eine Form zu geben, da irgendwie was Offizielles draus zu machen und das ja da so ein bisschen zu bündeln und wirklich diesen Verein als Sprachrohr für alle Betroffenen zu nutzen und ja, unsere Herangehensweise und unsere Arbeit ist Öffentlichkeitsarbeit und Prävention, also Aufklärungsarbeit unterm Strich. Einmal irgendwie so für die Menschen, die in unserer Gesellschaft leben und keinen Plan haben, was abgeht. Und dann aber halt eben auch für junge Menschen, die vielleicht glücklicherweise noch nicht damit in Berührung gekommen sind und vielleicht kann man für die was verhindern. Und dann natürlich auch wirklich im Hinblick auf die Strukturen, dass halt wirklich da sich was ändert. Ich persönlich erwarte mir einfach von der Vertretung unseres Staates, also von Polizei und Justiz, dass alles in deren Macht Stehende unternommen wird, um Opfern einer schweren Straftat beiseite zu stehen, die zu schützen und auch so weit möglich für Gerechtigkeit für die zu sorgen. Das ist meine Erwartungshaltung und ich werde auch so lange nicht die Klappe halten, bis wir nicht da sind, weil das einfach nicht geht.
Ja.
Also diese Prävention ist dann Aufklärungsarbeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann dieser juristisch-gesellschaftliche Aspekt.
Genau, so kann man das gut zusammenfassen. Und ich sehe den Verein auch immer so ein bisschen so als wie so eine Schnittstelle, wo diese einzelnen Komponenten alle so zusammenlaufen. Eben dieser Justizapparat, Polizeiapparat, die Gesellschaft, die Politik, die ja letztendlich für Gesetzesänderungen ja auch verantwortlich ist dann. Aber eben halt auch wirklich die ganzen Betroffenen, ja, dass für die einfach Raum geschaffen wird, dass für deren Geschichten Raum und Daseinsberechtigung geschaffen wird und für das Thema einfach, dass sich dieses ungleiche Verhältnis von wie viele es betrifft und wie viel Raum das Thema einnimmt, dass sich das einfach angleicht, so. Und unsere Themenschwerpunkte sind Das war jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen klar nach meinen langen Ausführungen. Also sexualisierte Gewalt einfach allgemein ist ein großer Themenschwerpunkt, auch wirklich für alle Betroffene, also ganz explizit nicht nur Frauen, sondern alle Betroffene von sexualisierter Gewalt, alle, die sich in die Kategorie Mensch einordnen, sind bei uns quasi oder werden von uns vertreten. Dann speziell halt auch nochmal das Thema K.O.-Tropfen, weil ich halt selber diese Erfahrung gemacht habe und eben merke, auch da muss sich noch so viel ändern, es muss so viel ernster genommen werden. Es gibt zum Beispiel keinerlei Statistik zum Thema K.O.-Tropfen. So, nur um mal zu zeigen, wie ernst das Thema genommen wird. Und wir wollen zum Beispiel auch selber gern mal wirklich eine repräsentative Studie auch machen zum Thema K.O.-Tropfen, dass es endlich mal Zahlen dazu gibt. So können wir natürlich nur leisten, wenn wir irgendwie einen großen Partner finden, der das quasi mitträgt. Weil, also so, ich fange jetzt nicht an, irgendwie so im betroffenen Kreis da mal ein bisschen rumzufragen. Also entweder es ist wirklich was, das Hand und Fuß hat und das dann auch wirklich verwendet werden kann und das auch bei Polizei, Justiz und ExpertInnen standhält, oder wir sparen uns die Mühe. Also ich bin ein sehr großer Freund von gescheit oder gar nicht. Genau, also K.O.-Tropfen-Schwerpunkt und dann das, was ich auch vorher schon mal angesprochen hatte, dieses Thema Konsens. Wirklich, dass sich in unserer Gesellschaft so eine Konsenskultur auch entwickelt, dass die Leute dieses Konzept begreifen. Im Englischen ist es ja Consent, wovon da immer die Rede ist, und dass wirklich dieses Ja heißt Ja in das Sexualstrafrecht mit aufgenommen wird, auch als ganz wichtiges Signal für die Gesellschaft, dass da wirklich ein gesellschaftlicher Wandel auch dann passiert und diese Verantwortung einfach auch mal weggeht, immer von dem Opfer. Also, was ich vorher auch mal kurz erwähnt habe, was dann das Opfer immer gefragt wird, haben sie sich gewehrt, haben sie Nein gesagt und so, dass das dann übergeht zu, dass dann auf der Täterseite gefragt wird, war es einvernehmlich? Woran haben sie diese Einvernehmlichkeit festgemacht? Hat die Person deutlich Ja gesagt? Hat die Person durch Körpersprache deutlich zum Ausdruck gebracht, dass ein Einverständnis und eine Zustimmung da sind. So einfach, ich meine, das wird jetzt nicht dazu führen, was ja Kritiker immer sagen, dass jetzt auf einmal alle verurteilt werden. Das wird nicht passieren, weil es ist immer noch Aussage gegen Aussage. Und wenn dann der Täter sagt, ja, die hat mich zum Beispiel geküsst und mein Penis angefasst und das habe ich als Zustimmung gewertet. Und dann sagt aber das Opfer, ich war in einer Schockstarre, ich konnte mich gar nicht bewegen, ich habe überhaupt nicht den Penis angefasst, ich habe überhaupt nicht den geküsst und so. Ja, dann hast du halt Aussage gegen Aussage, ne? Also es ist nicht ein Konzept, das unschuldige Menschen hinter Gitter bringen wird, so. Also, das ist mir sehr wichtig, das auch nochmal zu betonen. Es geht mehr um einen Wandel in, wie gucke ich auf das Thema drauf und wie gehe ich es an und wie formuliere ich meine Fragen und wo sehe ich auch die Verantwortung, so. Und da ist wieder natürlich die Prävention auch, super wichtig. Also, wir würden auch wahnsinnig gern zum Beispiel Schulprojekte halt auch machen zu dem Thema Konsens, dass auch die Leute wieder lernen, so, wie kommuniziere ich denn, ja? Also, wie kann ich denn feststellen, ob mein Gegenüber jetzt mitmachen will oder nicht? Also, dass man das wieder lernt, einfach miteinander zu kommunizieren und dass es was Normales wird, dass ich einfach irgendwie fragen kann, so, hast du gerade Bock oder gefällt dir das? Macht dir das so Spaß oder so? Einfach der anderen Person das auch zu erleichtern, Nein zu sagen, weil ich persönlich habe das schon sehr oft tatsächlich erlebt, dass ich mit mit Männern irgendwie eine Situation hatte, wo ich im Vorfeld sehr, sehr deutlich kommuniziert hatte, dass ich keinen Sex möchte. Und als das aber dann so Schritt für Schritt in diese Richtung ging, ich einfach nicht mehr in der Lage war, das zu unterbinden. Es gibt richtig viele Gründe, warum eine Person das nicht unterbinden kann und nicht die Grenzen setzen und nicht Nein sagen, so dass das auch akzeptiert wird. Jede Person hat eine eigene Lebensgeschichte, eigene Erfahrungen, Muster, die dazu führen können, dass man einfach dann in so einer Situation nur noch da liegt und sich einfach nicht mehr bewegt. Und da habe ich mir schon auch mal so gedacht, was denkt sich eigentlich dann der Typ, wenn der mich küsst und ich mach nichts, also bewege nicht mal meine Lippen, denkt der dann wirklich, ah, so küsst die wohl? Denkt der gar nichts? Denkt der, naja, wenn sie nicht will, wird sie schon Nein sagen, weil da ist nämlich genau der große Fehler, eben nicht. Und das ist, glaube ich, die allerkräftigste Botschaft von dieser ganzen Konsensdebatte und auch dem Konsens im Sexualstrafrecht zu integrieren. Passivität ist keine Zustimmung. Ja. Und wenn eine Person da so zögerlich ist und nicht mitmacht und sich nicht bewegt, dann habe ich verdammt nochmal die Verantwortung, auf der anderen Seite zu sagen, ist alles okay, willst du das? Und nicht einfach sich das schön zu reden und zu sagen, na, sie kann ja Nein sagen, ne?
Ja, ist echt. Das ist auf jeden Fall eine gute und auch konkrete Botschaft.
Das ist, glaube ich, richtig wichtig, sich einfach nur mal bewusst zu machen, ne? Dass das, also ich glaube, ganz viele Männer aus meiner Vergangenheit wären schockiert, traurig, vielleicht sogar verletzt, wenn sie mal meine Perspektive wahrgenommen hätten, wie ich mich währenddessen gefühlt habe. Und ich finde, sowas kann man ganz leicht verhindern, indem man mit jungen Menschen darüber spricht, indem man denen auch wieder beibringt, einfach miteinander zu kommunizieren. Konsens muss nicht irgendwie total unsexy sein, so. Man kann das alles irgendwie normalisieren und das dann für beide Seiten einfach so viel besser gestalten, wenn es von beiden Seiten einfach auch einvernehmlich ist und beide da Bock drauf haben, weil die meisten wollen doch genau das. Die meisten wollen doch, dass der Partner oder die Partnerin und das Gegenüber, dass die da Bock drauf haben und da mitmachen wollen und es nicht ertragen und die Zeit runterzählen, bis es endlich wieder vorbei ist. Und das hatte ich so oft in meinem Leben. Das ist so traurig. Und ich kenne so viele, die solche Geschichten kennen und so. Und ja, das ist so unser ganz großes Herzensthema Konsens. Und wir wollen wirklich eine ganz große Kampagne noch dieses Jahr machen für Ende des Jahres. Da würde ich dann auch vielleicht nochmal auf euch auch zukommen. Dann könnt ihr das auch irgendwie nochmal irgendwie verbreiten auch. Also es wird ziemlich sicher eine Medienkampagne, die man quasi leicht über Social Media, YouTube und solche Kanäle einfach verbreiten kann. Und je mehr das dann geteilt wird, desto besser, dass das richtig viele Leute einfach mitbekommen. Und ja, generell auch, also wir sind noch super klein, der Verein, ganz frisch. Wir letztendlich, die Gründung war dann im Dezember 2020. Ich hab so einen kleinen Tick für Zahlen, deswegen war es der 12.12.2020. Und das Krasseste war, dass wir hatten die Gründungsversammlung und ich hatte eigentlich gedacht, dass das halt mindestens 2 Stunden dauern wird. Wir haben um 11 angefangen und es lief aber so total smooth und angenehm und dann waren wir halt ohne Scheiß um 12.12 Uhr fertig.
Was ein Zufall.
Ich war so happy, so geil. Perfekt, diese Zahlen. Und Genau, also wir freuen uns auch echt mega über jegliche Unterstützung, weil im Moment ist es halt so, dass ich ja so 40, 50 Stunden die Woche im Moment für Verein und Aktivismus drauf geht. Klar, wenn ich mal irgendwie einen Drehtermin habe fürs Fernsehen, da verhandle ich schon immer ein bisschen Kohle auf alle Fälle, aber das sonst ist eigentlich alles im Moment halt so für lau. Und wir haben sogar auch extra so ein, wenn man bei uns Mitglied werden möchte, so einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag, das sind 3 Euro im Monat, weil wir halt einfach wollen, dass sich wirklich alle das leisten können, wenn sie Mitglied werden wollen. Und ich meine, echt 3 Euro, das ist halt irgendwie ein Kaffee. Ich denke mal, sogar SchülerInnen können sogar das noch irgendwie abdrücken. Oder eben man zahlt einmal 36 Euro, das wäre dann halt die Jahresmitgliedschaft. Und
was bedeutet das dann, wenn man Mitglied ist?
Also es gibt 2 Optionen. Du kannst quasi Fördermitglied sein, dann unterstützt du halt einfach nur durch deinen finanziellen Beitrag, dass halt eben genau solche Projekte wie dieses Konsensprojekt halt irgendwie finanziert werden können. Oder auch sonst halt, wir haben auch immer laufende Kosten für irgendwie so Orgascheiß, einfach wie Buchhaltung oder irgendein Anwalt und solche Sachen. Das unterstützt du dann quasi finanziell oder es gibt eben eine aktive Mitgliedschaft. Darüber wird auch dann immer in der Vorstandssitzung halt abgestimmt, weil wir halt schon auch gucken wollen, dass wir nicht irgendwelche Leute, die sich da so einschleusen, die ganz andere Ziele haben. Also wir gucken dann, wenn wir jetzt die nicht persönlich kennen, dann gucken wir da auch immer so ein bisschen, googeln so ein bisschen rum und schauen so, was sind es für Leute? Und dann ist man als aktives Mitglied, ist man erst halt schon mal auch stimmberechtigt. Wenn wir zum Beispiel Jahresmitgliederversammlung haben und es gibt irgendwelche Abstimmungen, darf man da halt mitstimmen und die Stimme zählt. Und man kann sich natürlich auch, wenn man das halt möchte, aktiv in das Vereinsleben halt auch einbringen. Zum Beispiel ein Mitglied bei uns, die ist Vendo-Trainerin. Vendo ist eine spezielle Form der Selbstverteidigung, speziell für Frauen. Und sie ist da Trainerin dafür, also sie kann solche Kurse geben. Und da können wir dann, wenn irgendwann mal diese ganze Corona-Sache hinter uns liegt und man wieder Veranstaltungen machen kann, dann könnten wir da zum Beispiel mal eine große Veranstaltung machen, wo sie dann im Rahmen dann diese Kurse zum Beispiel anbietet, ehrenamtlich. Oder vielleicht können wir ja auch dann irgendwie, je nachdem, wie dann die Finanzlage ist, auch eine kleine Aufwandsentschädigung geben. Aber so ist es halt gedacht, dass man sich dann da irgendwie einbringen kann, wenn man selber ein Interesse an der Thematik hat. Manchmal ist es auch so was ganz Banales wie, wir haben eine Veranstaltung, wer kommt und hilft mit Aufbauen von den Aktiven oder Abbauen oder Flyer verteilen. Also so, das ist ganz individuell, wie man sich dann aktiv da einbringen kann.
Also kann eigentlich jeder irgendwas dazu beitragen.
Genau.
Und man muss jetzt auch nicht in München wohnen, um Mitglied zu sein, sondern es ist eigentlich egal, wo man ist.
Genau, wir sind ein deutschlandweiter Verein. Wir haben auch ein Mitglied aus Finnland, eins aus Österreich, eins aus der Schweiz. Also
Oh, cool. Jeder
kann einfach das unterstützen. Die Arbeit soll deutschlandweit auch passieren. Ich meine, gerade wenn es jetzt so eine Sexualstrafrechtsänderung gibt, betrifft die sowieso unser ganzes Land. Wenn wir jetzt irgendwie Schulprojekte starten, würden wir wahrscheinlich eher dann erstmal hier in München starten, weil ich halt gerade jetzt hier bin und hier auch Kontakte habe. Aber zum Beispiel schon unsere zweite Vorsitzende vom Vorstand lebt in Hannover. Also ganz viele von unserem Aufsichtsrat, 2 Aufsichtsrätinnen sind in Berlin. Also wir machen auch die ganzen Versammlungen, sind immer alle online über Zoom. Also es hat im Moment gerade noch wirklich gar keinen ortsgebundenen Faktor. Vielleicht in der Zukunft dann mal für Veranstaltungen, aber ich meine, wenn man jetzt in München eine Veranstaltung macht und die ist erfolgreich, warum sollte man die dann nicht auch noch irgendwie in Berlin machen zum Beispiel? Also genau, es ist wirklich ortsunabhängig tatsächlich. Und du wolltest noch fragen, wie viele Mitglieder wir schon haben, oder?
Genau.
Im Moment sind wir 37. Und zwei Anträge auf aktive Mitgliedschaft haben wir noch offen. Da müssen wir dann in der nächsten Vorstandssitzung noch abstimmen. Aber da ich die beide kenne, wird das bei beiden ein Ja. Also kann ich jetzt mal sagen, knapp 40 sind wir.
Okay.
Cool.
Ja.
Und vielleicht werden wir zum Abschluss nochmal so ganz konkret. Welche Tipps hättest du für Betroffene?
Also, Tipps finde ich immer so ein bisschen schwierig, weil ich, was mir daran nicht gefällt, ist so, dass wieder die Verantwortung so hingeschoben wird, so im Sinne von, wie kannst du dich am besten vor einer Vergewaltigung schützen? Also so jetzt im Vorfeld trotzdem ein ganz wichtiger Tipp, auch im Hinblick auf K.O.-Tropfen. Meine Erfahrung ist, wenn man nicht alleine ist, passiert einem viel weniger. Also wirklich irgendwie in einer Gruppe sein, aufeinander aufpassen und auch wirklich hingucken. Meistens kennt man ja die Leute, mit denen man unterwegs ist, und weiß auch, wie die nach einem Bier sind. Wenn die auf einmal nach einem Bier krasseste Ausfallerscheinungen haben oder sowas, dann muss man sich halt einfach gut um die kümmern. Und dann auch entweder irgendwo, je nachdem wie schlimm es ist, vielleicht auch zum Krankenhaus gehen oder dann zumindest die Person sicher nach Hause begleiten, niemals irgendwie so eine Person alleine lassen. Und ein Tipp, den ich mal bekommen habe von einer Freundin, den fand ich richtig cool. Sie hat mir erzählt, in ihrem Mädelskreis machen die das immer so, wenn eine beim Weggehen jemanden kennenlernt und dann irgendwie zu dem mit nach Hause will oder ihn mit zu sich nach Hause nehmen will, dann lassen die sich den Ausweis von dem zeigen und fotografieren den ab.
Mhm.
Und das fand ich echt ziemlich cool. Und sie hat auch gemeint, dass es schon richtig oft auch vorgekommen ist, dass dann der jeweilige Typ dann gemeint hat, dass er das irgendwie total toll findet, dass die da so aufeinander aufpassen. Und jemand, der nichts Böses im Schilde führt und auch nur ein bisschen Plan hat, was halt passiert in unserem Land, in diesem Bereich, der wird niemals damit ein Problem haben, ja. Und wenn jemand ein Problem damit hat, glaube ich, tut man sehr gut daran, wenn man nicht mit dieser Person mitgeht, so. Und ansonsten hast du jetzt auch, glaube ich, so ein bisschen drauf abgezielt, was es auch für Tipps gibt für Betroffene, wenn es schon quasi zu spät ist.
Genau, wenn man schon die sexualisierte Gewalt erfahren hat.
Da ist mein ganz, ganz großer Tipp auf alle Fälle, wendet euch an die Fachstellen, an die Organisationen, die es genau dafür gibt. Und diese wären Frauennotruf, Wildwasser, Weißer Ring. Das sind alles Organisationen. Ich weiß nicht, ob ihr auch immer so Shownotes macht für eure Podcasts. Da kann man die auch gerne mal alle verlinken.
Ja, machen wir auf jeden Fall.
Vom BFF, das ist so der Dachverband für diese ganzen Frauennotrufe und Frauenhäuser und so. Die haben auch so eine ganz tolle Funktion, wo man die eigene Postleitzahl eingeben kann und dann alle Hilfsangebote dann bekommt, die es da in der Nähe gibt. Und das Allertollste, finde ich, was solche Organisationen teilweise anbieten, ist, dass die einen begleiten zur Polizei. Und so rückblickend, was ich halt erlebt habe bei der Polizei und was mich da so traumatisiert hat, das hätte, glaube ich, alles verhindert werden können, wenn ich da nicht alleine hätte hin müssen und wirklich eine Stütze an meiner Seite gehabt hätte, die auch komische Fragen unterbindet. Ich glaube, dass die Polizei auch ganz anders schon mal rangeht an die Sache, wenn da so jemand dabei ist. Und das, glaube ich, so sich da einfach irgendwie die Hilfe holen, die da ist und die wirklich von professioneller Seite auch angeboten wird. Also das sind ja dann wirklich SozialarbeiterInnen und PsychologInnen, TherapeutInnen, die in solchen Stellen arbeiten, ja, und die wirklich dann sich da richtig gut kümmern können, sei es eben das Prozedere mit der Anzeige, sei es eine Akutversorgung jetzt auf psychologischer Ebene, also da ist so viel da, und dass man da einfach sich an die wendet und nicht sich das auch noch aufbürdet, alleine dieses Päckchen zu tragen, was leider ganz viele tun. Es gibt eine Statistik, dass 47% das nie erzählen. Die nehmen das mit ins Grab. Und wenn ich mir halt vorstelle, so ein schlimmes Ereignis, was so eine große Wunde reißt, das auch noch für den Rest deines Lebens mit dir selber auszumachen, ist einfach schrecklich so. Und deswegen tut euch das nicht an, wenn ihr betroffen seid, nutzt einfach das, was da ist, um es wenigstens, wenn es schon diese Scheiße passiert ist, wenigstens ein klein bisschen das zu mildern, so.
Und was kann ich tun, wenn in meinem Umfeld jemand betroffen ist?
Also erstens mal hat man auch als, sage ich mal jetzt so indirekt betroffene Person, sprich irgendwie man ist Familienangehörige, Freundin oder sowas, ja, kann man auch immer diese Organisationen kontaktieren und sich da beraten lassen tatsächlich. Also die Organisationen sind nicht ausschließlich für Betroffene, sondern auch deren Umfeld. Und was ich halt als aller wichtigsten Tipp finde, da sein, zuhören, glauben. Und das Wichtigste ist wirklich das Glauben und nicht irgendwas in Frage stellen, nicht irgendwelche komischen Zweifel äußern, nicht irgendwie fragen, was die Person anhatte und wie viel sie getrunken hatte, so. Sondern einfach nur da sein, der Person den Raum geben, dass sie über diese schlimme Erfahrung sprechen darf und einfach nur fragen, was brauchst du, wie kann ich dir helfen, ja, so. Und dann wirklich das auch machen, was dann diese Person am nötigsten braucht. Und wenn die jetzt sagt, ich möchte nicht zur Polizei, ich schaffe das nicht, die dann nicht gegen deren Willen dahin zerren oder sowas, sondern einfach gucken so, wie kann ich die Person stärken und wie kann ich sie unterstützen. Und ja, das Glauben schenken ist die größte Unterstützung, glaube ich, die man bieten kann.
Das sind doch schöne Schlussworte.
Ja.
Dann nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Nina. Das war jetzt doch ein sehr langes Gespräch. Aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema, dem wir auch den Raum geben wollten, den wir jetzt eingenommen haben. Und ich oder wir hoffen einfach, dass unsere ZuhörerInnen da was mitnehmen konnten. Und ja, alles Gute für deine nächsten Schritte und die nächsten Schritte für den Verein. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass wir jetzt so lange reden konnten. Also ich hatte euch ja schon im Vorfeld ein bisschen vorgewarnt, dass das Thema etwas ausufern könnte. Wenn es nur eine Person ist, der es irgendwie hilft, dann hat sich's für mich einfach schon gelohnt, die Zeit zu investieren. Und ja, danke euch, dass ihr dem Raum gebt. Fini!